Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Teresa Coloma-Beck, Professorin für Soziologie der Globalisierung an der Bundeswehr-Universität in München. Guten Tag, Frau Coloma-Beck.
Ja, guten Tag.
Sie interessieren sich für die Zivilisten in kriegerischen Konflikten, für die Menschen also. Sie sind ja auch derzeit Gastwissenschaftlerin am Hamburger Institut für Sozialforschung und Sie arbeiten an einem Buch, wo Sie sich genau mit dem Alltag in internationalisierten bewaffneten Konflikten und dessen Bezügen auch zur Weltgesellschaft beschäftigen. Was stellen Sie fest, wenn der Krieg zur Normalität wird in einem Land? Ist er dann als Druckmittel eigentlich nicht mehr geeignet, weil man sich so daran gewöhnen kann?
Ja, also Kriege können ja in verschiedenen Hinsichten Druckmittel sein. Sie sind sicherlich politisch ein Druckmittel, weil es immer politische Krisen sind. Aber was man beobachten kann in den Forschungen, ist, dass Menschen, die unter den Bedingungen eines Krieges leben müssen, tatsächlich Alltag, Normalität herstellen unter den Bedingungen eines Krieges. Und die Hauptschwierigkeit, die das aufwirft, ist, dass wenn der Krieg, der politische Konflikt irgendwann vorbei ist, dass diese Alltagsstrukturen, die an den Krieg angepasst sind, aber immerhin immer noch weiter bestehen und dass das den Übergang in Friedenszeiten manchmal schwierig macht.
Sie haben in Afghanistan geforscht. Ja. Haben Sie das da festgestellt?
Also Afghanistan ist jetzt dafür ja noch kein so guter Fall, weil der Krieg ja da überhaupt nicht vorbei ist. Aber in so längeren Nachkriegsgesellschaften wie Mosambik beispielsweise, wo ich auch länger gearbeitet habe, da kann man das sehen, dass wenn sie ganze Generationen haben, deren Haupthandwerk das Kriegshandwerk war, das ist auch ein Beruf, dass es dann man sich schon ordentlich politisch ins Zeug legen muss, um dieser Generation, dieser Kohorte neue berufliche Perspektiven zu verschaffen und dafür zu sorgen, dass sie jetzt nicht sich neue Aufgabenfelder mit der Kompetenz, die sie nun mal haben, die eine Gewaltkompetenz ist.
Ja, schwieriger Übergang.
Schwieriger Übergang.
Wir werden über einen Konflikt sprechen, der mehr und mehr zu einem gewalttätigen Konflikt wird. Das ist der Konflikt in Hongkong. Im Zuge dieser Sendung, im Zuge dieser Mittagsstunde, in der wir die Themen des Tages besprechen. Unser erstes Thema ist aber gleich erstmal die Tagung des Kabinetts in Meseberg, die Digitalklausur. Wir sortieren diesen Tag und ganz oben auf der Tagesordnung bzw. ja auf der Agenda dieses Tages steht die Klausur in Meseberg. Die Bundesregierung tagt dort im Schloss. Gestern wurde beschlossen, rund 1,1 Milliarden Euro in den Mobilfunkausbau zu investieren. Und es gibt ja Experten, die sagen, Deutschland sei wirklich ein Entwicklungsland, wenn es um die digitale Infrastruktur geht. Jetzt also 1,1 Milliarden Euro und 5000 Funkmasten sollen gebaut werden. Dafür Verkehrsminister Andreas Scheuer sagt dazu:
Es wurde heute formuliert von einem Kollegen, das ist ein echt großer Wurf.
Ein echt großer Wurf. Jetzt ist es die Frage, ist das ein großer Wurf, Frau Coloma-Beck? Oder ist es nicht eigentlich so, dass die Deutschen den Fortschritt im eigenen Land ein bisschen verhindern?
Ob es jetzt das Geld ein großer Wurf ist, dafür kenne ich mich zu wenig aus in diesem Feld, um das beurteilen zu können. Es ist sicherlich gut, dass jetzt, was das Thema betrifft, so ein bisschen Aufbruchsstimmung entsteht. Was ich daran soziologisch interessant finde, ist, dass Digitalisierung so ein Feld ist, wo man sehen kann, dass manchmal gerade die Länder, die immer relativ dicht am technologischen Fortschritt dran waren, Probleme bekommen, wenn es bestimmte Sprünge gibt, diese dann mitzuvollziehen. Mhm. Also man sagt ja oft, selbst in Albanien ist die Netzabdeckung höher als in Deutschland und in den baltischen Staaten gibt es schon E-Governance. Und wir reden hier aber über Räume, die zuvor eine viel schlechtere Infrastruktur hatten als in Deutschland. In Deutschland gibt es noch immer ein funktionierendes Festnetz, über das man Krankenwagen rufen kann, Ärzte anrufen, Feuerwehren, also Notfälle abdecken. Und weil diese Infrastruktur so gut funktioniert, ist sozusagen der Druck hier sehr, sehr lange viel niedriger gewesen, diese komplementäre zusätzliche Infrastruktur für, also gerade was den Mobilfunk betrifft, auszubauen. Und deswegen ist es heute so, dass in Ländern, die vorher, diese Technologie davor rückständig waren, heute die fortschrittlicher sind.
Gut, aber natürlich gibt es tatsächlich in Deutschland einigen Druck, denn es gibt ja diese schwarzen Löcher oder diese weißen Flecken auf der Landkarte, wo man eben tatsächlich sehr, sehr schlechten Empfang hat, bis gar keinen Empfang und dann auf den nächsten Hügel fahren muss, um telefonieren zu können mit dem Handy. Woran liegt das denn? Herr Scheuer hat gesagt, die Genehmigungsverfahren seien manchmal eben sehr langwierig in Deutschland. Und das läge wiederum daran, dass es, Zitat, ein fehlendes Verständnis bei den Bürgern gäbe. Wir haben heute früh mit Professor Armin Nassey, Soziologe an der Uni München, gesprochen. Und er hat dazu gesagt:
Spannend ist ja, dass wir eigentlich alle Techniken gerne in Anspruch nehmen, aber sie eigentlich nur dann funktionieren, wenn sie unsichtbar sind. Also wir schimpfen zum Beispiel über das Smartphone, benutzen es aber den ganzen Tag. Wir erleben zum Teil gar nicht, wie stark die Infrastrukturen technischer Natur sind in Großstädten und Ähnlichem. Und jetzt auf einmal gibt es neue Techniken, also neue Sendemasten. Und dann wird auf einmal diese Technik sichtbar. Und diese Sichtbarkeit scheint tatsächlich zu verunsichern.
Ist das tatsächlich etwas, dass wir mit dieser Sichtbarkeit unsere Probleme haben, wenn wir dann eben neben so einem Funkmast zum Beispiel wohnen sollen?
Ja, also das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt bei diesem Thema. Was interessant ist, dass Sichtbarkeit gar nicht einfach so gegeben ist. Also wir sind ja umgeben von technischen Infrastrukturen, aber nur manche nehmen wir wahr als eine technische Infrastruktur, die uns irgendwie stört. Also eine Brücke, die über einen Fluss führt, ist auch eine technische Infrastruktur, die wird jetzt nicht kritisch beäugt.
Verstehe, aber 5000 neue Funkmasten würden wir vielleicht schon wahrnehmen als solche.
Genau, weil es neu ist und weil es natürlich als neue Technologie immer Fragen von Risiko und so weiter aufwirft, die tatsächlich, muss man sagen, in ihrer Langfristigkeit auch noch gar nicht ausdiskutiert sein können.
Das ist in der Tat so, weil es geht ja da um elektromagnetische Strahlung. Und die Frage ist, geht Gesundheitsgefahr von dieser Strahlung aus? Und das ist nicht abschließend geklärt, wenn es eben um dieses Netz geht, was das 5G-Netz dann sein wird.
Ja,
ne?
ja.
Ich meine, wie gehen wir damit um? Wir so als Bürgerinnen.
Na gut, wir so als Bürgerinnen haben ja gar keine andere Möglichkeit, als das Netz zu nutzen, wenn es da ist, und wenn es nicht da ist, zu fluchen oder ganz gleichmütig ein paar Kilometer zu fahren oder ein paar Schritte zu gehen. Was ich daran interessant finde, ist, dass ja eigentlich genau diese Debatten eine Folge des großen Erfolgs der Demokratisierung politischer Prozesse sind. Also man kann ja sehen, gerade an dem Thema Technik, dass unter autoritäreren politischen Verhältnissen mit sehr viel weniger Beteiligung technologische Innovationen sehr viel einfacher umzusetzen
sind. Leichter durchzusetzen sind. Ja, in der Tat. In China kann man einfach bauen, was man eben für wichtig und sinnvoll hält. Ja. Aber ist das nicht gerade auch ein Trumpf, dass wir eben eine demokratische Gesellschaft haben und ein paar Fragen doch noch mal stellen können und vielleicht auch Genehmigungsverfahren verlangsamen können?
Ja, also das würde ich auch immer verteidigen. Also da bin ich mit den klassischen Demokratietheoretikern, die die Demokratie ja immer stark gemacht haben, nicht nur als eine Regierungsform, in der sich alle besonders wohlfühlen, sondern als eine, die zu im Idealfall zu besseren Entscheidungen führt, weil der Widerspruch, mit dem demokratische politische Prozesse systematisch konfrontiert sind, also es gibt eine Regierung, aber es gibt Opposition, entweder im Parlament oder auch von außen, dazu führt, dass Entscheidungen neu überlegt werden müssen, besser überlegt werden müssen und im besten Fall man zu besseren Entscheidungen kommt. Aber das führt auch, das ist auch ganz klar, zu einer Verlangsamung von Prozessen. Das ist der Preis, den man dafür entrichten muss.
Sollte?
Muss.
Muss.
Muss. Also Demokratie ist mit gewissen Formen von Geschwindigkeit politischer Prozesse nicht zu vereinbaren. Und das führt dann immer dort zu großen Diskussionen, wo Geschwindigkeit aber notwendig ist. Also in Notsituationen, wir haben das beispielsweise beim Militäreinsätzen, das sind so Fälle, wo man sehen kann, dass die Handlungsfähigkeit der Demokratie in solchen Krisen eben eingeschränkt ist. Es dann eher manchmal auch zu irgendwie Momenten gibt, wo Regierende versuchen, demokratische Verfahren zu umgehen und dann aber auch mit Legitimitätsfragen konfrontiert sind, zu Recht.
Zu Recht, aber gleichzeitig würden Sie sagen, ist die Demokratie schon die Staatsform, in der man trotzdem leben möchte, auch wenn gewisse Verfahren länger dauern?
So würde ich das von allen Möglichkeiten, die wir haben, ist es historisch gesehen die beste.
Wir besprechen die Themen also des Tages und gucken jetzt nach Hongkong. Frau Coloma-Beck, Sie haben den Konflikt in Hongkong natürlich als Konfliktforscherin genau betrachtet. Der eskaliert ja jetzt, dieser Konflikt. Der erste Demonstrant ist gestorben. Man sieht, dass die Spannung so immer ja zum Zerbersten dort in der Luft liegt. Die Polizei droht scharf zu schießen. Droht ein Bürgerkrieg?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, vor allen Dingen, wenn man schaut, wie sich Proteste in den letzten Jahren entwickelt haben. Was wir beobachten können, ist, dass der Übergang von Protest zu Bürgerkrieg unvorhersehbar ist und auch gar nicht so genau zu definieren, wann der eigentlich eingetreten ist. Also wann haben wir es jetzt einfach mit einer Serie von politischen Protesten zu tun, die weitergehen, und wann ist das eine Situation, wo man tatsächlich von einem Bürgerkrieg oder bürgerkriegsähnlichen Zuständen sprechen kann? Ich würde jetzt sagen, Also ein Marker wäre immer, wenn tatsächlich das Militär jetzt zu einem Akteur werden sollte. Mhm. Aber diese Hürde, die hängt doch relativ hoch. Also ich glaube, das sehe ich im Augenblick noch nicht. Aber Dinge können sich in solchen Szenarien natürlich auch schnell ändern.
Mhm. Jetzt sind die Studenten im Fokus. Also sie sind es, die den Protest vorantragen. Der Widerstand geht von den Universitäten aus. Am Anfang war es ein ganz friedlicher Protest und die vielen, vielen Menschen auf den Straßen mit ihren Regenschirmen. Aber es hat ja nichts genutzt. Mhm. Deswegen also greifen sie jetzt zu diesen gewalttätigen Szenarien auch, haben Pfeil und Bogen teilweise in der Hand. Ist das aus Ihrer Sicht legitim, dass man dann als derjenige, der auch hier für Demokratie kämpfen will, sagt, ich nutze jetzt Gewalt?
Ja, also das Urteil der Legitimität ist meistens eines, das sich so richtig erst im Nachhinein stabil fällen lässt. Was wir sehen können, ist, dass gerade weil in den letzten, sagen wir mal, 150 Jahren es ein immer stärkeres Commitment zu friedlicher Politik und überhaupt zu einem gewaltlosen Umgang miteinander gab, also so Stichworte wie der weltweite Siegeszug der Menschenrechte als Norm, wenn auch nicht als Praxis, man gerade deshalb mit Gewalt besonders gut Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Und das, was jetzt in Hongkong passiert ist, also es gab Proteste, die waren friedlich, die haben ein Anliegen vertreten, wo wir auch jetzt hier aus Deutschland sagen würden, das ist absolut legitim, das sind Demokraten, die streiten für Demokratisierung.
Kämpft für freie Wahlen.
Genau. Und das hat nichts genutzt. Und das Blatt wendet sich dann dramatisch in dem Moment, wo es eben doch zu Gewalt kommt. Solche Fälle kann man in der jüngeren Geschichte an verschiedenen Stellen beobachten. Und die Tragik liegt aber darin, dass wenn es dann zu Gewalt kommt und tatsächlich auch zu so einem Auseinandersetzung zwischen Polizei und Protestierenden, wie es in Hongkong der Fall ist, dann ist man in so einer Eigendynamik, in so einer eskalierenden Eigendynamik der Gewalt drin, in der es dann auch sozusagen schwierig wird, oder das politische Projekt aufrechtzuerhalten. Mhm. Weil wenn man beschossen wird entweder mit Munition oder mit Steinen, dann sind die Reaktionen, die darauf folgen keiner politischen Logik mehr, sondern sie folgen sehr existenziellen Logik.
Insofern ist es ganz wichtig, dass es jemanden gibt, wie zum Beispiel den Studenten Wong, der immer wieder sagt, worum es eigentlich hier geht. Ja. Und dass es natürlich eigentlich überhaupt nicht darum geht, einen gewalttätigen Konflikt auszutragen.
Ja, und das ist auch, glaube ich, das, was die in der Hongkong Situation auch noch so ein Anlass für Hoffnung ist, dass es gelingt, den Demonstrierenden natürlich auch mit Hilfe der Medien, auch der internationalen Medien, präsent zu halten, dass das keine Krawallveranstaltung ist, sondern dass es hier politische Interessen gibt. Und das kann man auch gut machen, weil die politischen Interessen, die vertreten werden, eben zustimmungsfähig sind in diesem Horizont demokratischer Politik.
Mhm. Tilman Spengler, der Sinologe, war am Freitag hier, saß da, wo Sie jetzt sitzen und hat gesagt, die Chinesen in Peking werden sich das schon noch ein Weilchen angucken, weil man so schön sagen kann, seht her, also da seht ihr, was passiert, wenn Menschen für die Demokratie kämpfen, so ein Chaos kann dann entstehen.
Ja, das.
Also als abschreckendes Beispiel.
Ja, wie erfolgreich diese Strategie ist, das weiß der Sinologe dann besser, als ich das sagen kann. Aber selbstverständlich ist es so, dass Demokratie ein System ist, das provoziert den Widerspruch, das lebt vom Widerspruch und kann eben auch zu so Instabilitäten führen, wie man sie dann beobachten kann, jetzt in Hongkong, aber auch in Lateinamerika, wo es ja auch eine ganze Reihe von Protesten gegeben hat. Was ich interessant daran finde, ist, dass in den Debatten, die wir hier so führen, in der Regel ja immer der Moment, wo Gewalt eintritt von Seiten der Protestierenden, man eigentlich davon ausgeht, das ist jetzt das Ende des Politischen. Und ich finde das deshalb interessant, weil es eigentlich für ein sehr kurzes Gedächtnis spricht, denn zu denken, dass jetzt Gewalt und Demokratie gar nichts miteinander zu tun haben oder Gewalt und Politik, ist jetzt in der historischen Betrachtung natürlich völlig unwahrscheinlich. Also Gewalt ist auch ein Instrument, um Politik zu machen und es ist nicht nur das Ende der Politik, insbesondere in solchen Situationen, wo es darum geht, ein Thema erst einmal auf die Agenda zu bringen, hat es sich in vielen historischen Fällen als äußerst erfolgreich erwiesen.
Also sympathisieren Sie mit den Studenten in Hongkong?
Also als Sympathiebekundung würde ich das jetzt missverstanden fühlen. Als Soziologin kann ich sehen, dass das, was sie machen, sozusagen diese Aufmerksamkeitsgenerierung, das hat funktioniert. In diesem Fall würde ich aber auch ganz klar sagen, dass man jetzt schon in einer Situation ist, wo das Risiko besteht, dass die Kosten, die es verursacht, also vor allen Dingen an Legitimitätsverlust, wenn man sich auf diese Interaktion einlässt, am Ende dem eigentlichen politischen Projekt schaden werden. Wobei man auch sagen muss, dass in der Bevölkerung der sozusagen Zuspruch ja immer noch relativ stark ist. Also
stehen
jetzt Wahlen bevor. Ja. In den Wahlen sozusagen steht das Pro-Demokratie-Lager ziemlich gut da. Mhm. Also es scheint so zu sein, dass in Hongkong selbst die Stimmung noch nicht umgeschlagen
Richtig.
Ist.
Richtig, also ich habe hier eine Umfrage gelesen, 80% der Bürger sind einverstanden. Ja. Auch mit der Gewalt, also explizit an der sogenannten Front.
Ja. Und was man vielleicht an dieser Stelle noch sagen muss, dass die Gewalt in Hongkong ja auch eine ist, die zunächst von der Polizei ausging. Und das wird ja auch von den Politikern vor Ort ganz deutlich eingeräumt, so wie ich das jetzt in den Berichten verfolgt habe, gibt es so eine gewisse Handlungsunfähigkeit der Politik gegenüber der Polizei, die jetzt eben auch in die selbst sozusagen diese Eigenlogik der Gewalt verstrickt ist, weil man auf sie angewiesen ist, sie nicht antagonisieren kann und jetzt irgendwie ein bisschen gelähmt ist in dieser Situation.
Der Deutsche Lehrerpreis 2019, der geht an 16 Lehrerinnen und Lehrer sowie 6 Teams aus 10 Bundesländern für ihre herausragenden pädagogischen Leistungen. Das haben der Deutsche Philologenverband und die Vodafone-Stiftung in Deutschland heute bekannt gegeben. Und hier in Studio 9 sortieren wir ja den Tag. Also ist das ein Thema für uns im Studio. Zu Gast in dieser Mittagsstunde die Soziologin Theresa Coloma-Beck. Und jetzt auch zu uns gestoßen mein Kollege Timo Grampis, der sich in dieses Thema Lehrerpreis so richtig hinein vertieft hat. Timo
Hallo.
Grampis, hallo. Was sind das für 16 Lehrerinnen und Lehrer und wofür haben Sie den Preis ganz genau gekriegt?
Also das sind Lehrerinnen und Lehrer aus insgesamt 10 Bundesländern. Hier hatten wirklich Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Republik die Möglichkeit, ihre Lehrerinnen und Lehrer als gute Lehrer vorzuschlagen für diesen Preis. Dementsprechend, also das gab über 5000 Vorschläge und Einsendungen damit, dementsprechend breit gestreut ist es. Und ein guter Lehrer nach Verständnis des Lehrerpreises ist einer, der sozial kompetent ist, der geduldig zuhört, mit Stress umgehen kann, offen redet, fair kritisiert, Kritik selbst annehmen kann, aufgeschlossen ist und sich im Gespräch auf andere einlässt.
Aha, das klingt gut. Das klingt tatsächlich in einer guten Voraussetzung, oder Frau Coloma-Beck? Ich habe ja gedacht, was ist ein guter Lehrer für mich oder eine gute Lehrerin? Jemand, der sich auch gut einfühlen kann in Schüler und auch Strukturen erkennen kann innerhalb einer Klasse und zum Beispiel sehen kann, wenn Mobbing stattfindet.
Ja, also das würde ich alles unterstreichen. Als Soziologin mit einem Blick für Institutionen und Organisationen würde ich an dieser Stelle aber doch gerne sagen, dass es gute Lehrer nur in guten Schulen geben kann. Also der institutionelle Kontext ist von extremer Bedeutung und ich kann einen hervorragend motivierten, gut ausgebildeten, einfühlsamen Menschen haben. Wenn der in so einer verknöcherten Struktur agieren muss, dann ist er vielleicht sogar 3 Jahre brillant und dann ist er aber ausgebrannt und für den Rest der Zeit verloren.
Aha. Ist das auch Thema gewesen?
Ich glaube eher dann weniger, aber die Frage stellte sich mir auch sofort, die nach dem Kontext, ja, also unter welchen Bedingungen kann ich denn eigentlich gut sein und kann mich verwirklichen und kann das, was als gut verstanden wird, umsetzen. Und das kann ich zum Beispiel nur, wenn es eine Schulleitung gibt, die progressiv ist, die eine sehr klare Vorstellung, sehr klare Linien hat, was die Schule sein soll, was an dieser Schule realistischerweise auch umsetzbar ist. Es gibt progressive und tolle Formen, die aber nicht an jeder Schule umgesetzt werden können, auch weil sie unter dem Personal keine Mehrheit haben. Also sowas kann man natürlich nicht einfach zur Seite stellen. Und ich finde auch fachliche Expertise, Reflexion pädagogischen Handels, Klarheit der Lehrperson, Berechenbarkeit, auch sowas könnte man durchaus noch ergänzen.
Wir haben ja auf Facebook auch gefragt, was denn die User an einem guten Lehrer oder an einer guten Lehrerin schätzen. Was kamen da für Antworten?
Da kam zum Beispiel von Freier Schauerte: Guter Lehrer ist einer, der Motivation hat, den Kindern Wissen zu vermitteln. Eine gewisse Strenge und etwas Distanz zum Schüler.
Aha, ja, Kinder, das auch?
Kinder, Strenge und Distanz? Strenge und Distanz. Kinder brauchen keine Streicheleinheiten von Lehrern. Dafür sind Eltern und Familie da. Rita von der Mühl schreibt: First of all, Reflexion des eigenen Lehrerverhaltens. Nicht alle Schüler von vornherein über einen Kamm scheren, sondern jeden Schüler in seiner Individualität sehen und auch dort abholen als Lehrkraft. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, denn auch als Lehrer habe ich biografische Erfahrungen, wie jeder andere Mensch, habe auch Vorurteile, bin von den einen Schülern mehr betroffen, von anderen weniger, von Schicksalen manchmal auch, muss mich das immer fragen, was löst das auch in mir aus? Naja, und auf Instagram, da fragen wir auch noch, da hat Chrissy GM oder GM das auf klare Attribute eingedampft. Guter Lehrer heißt klare Ansagen, Transparenz und Herz.
Mhm, ja, eine gute Zusammenfassung. Aber diese klaren Ansagen, Frau Kolumabek, die braucht man wahrscheinlich als Lehrer wirklich. Denn ja, also eine Struktur muss schon herrschen, sonst kann Lernen nicht geschehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Was ich interessant fand in diesen Reaktionen, war ja, dass die erste, glaube ich, diese Frage aufgeworfen hat, muss der Lehrer eigentlich der Lehrer muss das leisten und das andere findet in der Familie statt. Mhm. Und das finde ich eigentlich jetzt auch nochmal so eine ganz grundsätzliche Debatte. Schule soll bilden, aber gerade in den jüngeren Bereichen hat sie auch eine erzieherische Aufgabe. Mhm. Und ich glaube, da sind sozusagen Fragen, vor denen drückt man sich institutionell aus guten Gründen, historisch begründet, doch gerne auch ein bisschen drumherum.
Mhm. Also weil Sie sagen, die Schule muss das natürlich auch leisten. Vieles kann nicht mehr in der Familie.
Ja, genau. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch hochproblematisch zu sagen, also meistens sind das ja staatliche Einrichtungen, hat einen klaren Erziehungsauftrag. Also wir sitzen jetzt in Berlin, zwar im Westteil der Stadt, aber also man kann sich in Deutschland ja noch gut daran erinnern, wie das ist, wenn Schulen stärker Erziehungsaufträge haben. Aber ich glaube, es ist eine Debatte, die geführt werden sollte. Und ich finde sozusagen die Heroisierung einzelner Lehrer mit solchen Preisen, so sehr ich die Preisträger beglückwünsche, lenkt eher so ein bisschen davon ab. Aber ich finde es ja schon ein gutes Zeichen, dass auch Teams ausgezeichnet wurden. Also irgendwie scheint das Umdenken oder so ein anderes Denken da ja doch einzusetzen.
Ja, und innovative Konzepte spielten auch eine Rolle. Das war auch ein Teil dieses Preises. Aber ich möchte auch sagen, dass diese Aufsplittung und Auftrennung, also die Lehre des Wissen und die Beziehung auf der anderen Seite, das ist schon ein heikler Punkt, weil Schule heißt auch, dass ich Beziehungsangebote mache. Es ist eine pädagogische Beziehung, aber eine pädagogische Arbeitsbeziehung, wo natürlich ich mich distanzieren kann über die Inhalte und das ist dann schlimm, weil die Arbeitsbeziehung, die pädagogische Beziehung muss ich annehmen. Genauso ist man auf der anderen Seite aber auch gefährdet, vielleicht eine Abgrenzung zu verlieren in Richtung Sozialarbeit und Therapie manchmal. Wahrscheinlich ist das viel eher noch das Problem.
Wir sind in Hamburg gedanklich. Dort nämlich findet die Jahresversammlung der Hochschulrektorenkonferenz statt. Schwerpunktthema ist die Wissenschafts- und die Meinungsfreiheit. Da treffen sich ungefähr 250 Rektoren und Präsidenten der deutschen Hochschulen. Zum Auftakt hat der Bundespräsident gesprochen. Frank-Walter Steinmeier hat die Meinungsfreiheit verteidigt. Das ist ja insofern interessant, dass diese Jahresversammlung jetzt in Hamburg stattfindet, als dass Bernd Lucke, der AfD-Mitbegründer, dort Anfang Oktober ja sehr Schwierigkeiten hatte, seine Vorlesungen zu halten und auch immer noch sie nur halten kann, wenn er geschützt ist. Mhm. Er kam zurück als Ökonom, weil er ja da nicht mehr ins Europaparlament eingezogen war und seine Vorlesungen wurden gestört. Frau Kolumabek, jetzt muss die Uni also einen großen Aufwand betreiben, um die Vorlesungen möglich zu machen. Ist das richtig so?
Es ist jetzt erstmal gar nicht anders möglich. Die Frage ist, hätte diese Situation vielleicht vermieden werden können? Wäre es möglich gewesen, den Wiedereinstieg von Bernd Lucke, der ihm nicht zu verwehren war, er ist nämlich ein verbeamteter Professor, anders zu gestalten, anders zu begleiten, anstatt jetzt einfach ihn wieder in den Betrieb zu integrieren und ihn das Lehrangebot wieder aufnehmen zu lassen, wie er es vorher gemacht hat.
Also, meinen Sie, das hätte geholfen, wenn man vorher eine Diskussion anberaumt hätte oder so tatsächlich, glauben Sie?
Also ob es die Proteste verhindert hätte, da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Aber ich glaube, es hätte diesem ganzen Vorgang einen etwas anderen Anstrich verliehen. Also wenn die Universität gezeigt hätte, hier ist man sensibel dafür, dass jetzt sich hier ein Konfliktpotenzial in die Universität trägt. Und das greift man jetzt erstmal aktiv auf, um es zu bearbeiten. Also sozusagen so eine Art Dialogangebot zu machen. Und dann ist auch klar, es gibt Leute, die sagen, da wollen wir gar keinen Dialog. Aber auch das sozusagen erstmal öffentlich zu verhandeln.
Mhm. Wäre vielleicht auch eine Chance sogar gewesen.
Genau, ja.
Gut, ist nicht passiert.
Ja.
Also insofern kann man jetzt sagen, ja, wäre schön gewesen, wenn, ist aber nicht passiert. Wie also jetzt umgehen mit der Situation? Der Universitätspräsident Dieter Lenzen sagt, ja, der Herr Lucke muss ungestört lehren können. Das ist eben so und deswegen müssen wir ihn schützen und die Vorlesung schützen, so ist es.
Ja, also mir selber geht es so, dass jetzt Protest von Studierenden gegen einzelne Lehrpersonen hat man in der jüngeren Geschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, seit der Studentenbewegung ja immer wieder gesehen. Also das ist jetzt etwas, was für den einzelnen Lehrenden extrem unangenehm ist. Das ist völlig klar, was jetzt aber irgendwie auch Teil einer universitären Protestkultur geworden ist. Die Bilder von Polizisten, die in einer Hochschule dann eine Lehrveranstaltung absichern müssen, beunruhigen mich persönlich jetzt doch deutlich mehr.
Es geht um Meinungsfreiheit oder um die Freiheit von Forschung und Lehre?
Ja, das ist jetzt in diesem Fall ja ganz interessant, weil es wird ja überhaupt nicht darüber gestritten, was Bernd Lucke in seinen Vorlesungen sagt, sondern es geht darum, dass hier jemand, der sich zur politischen Figur selbst gemacht hat, wieder eintritt in den Dienst einer staatlichen Hochschule. Und das ist eine interessante Konstellation, die es zu diskutieren gilt und wo, glaube ich, auch noch gar nicht alles gesagt ist darüber.
An meiner Seite in dieser Mittagsstunde Theresa Koloma-Beck, Professorin für Soziologie der Globalisierung. Und das, was wir jetzt besprechen wollen, ja, hat auch ein bisschen was zu tun mit Globalisierung. Das geht nämlich um Plastik und Das ist ein globales Problem, kann man sagen. Aber gerade in Deutschland haben wir jetzt wieder die Zahlen bekommen und da ist klar geworden, dass wir so viel Verpackungsmüll produzieren in Deutschland wie noch nie. 2017 waren das nämlich 18,7 Millionen Tonnen. Man wundert sich schon, oder, Frau Koloma-Beck? Ich meine, wir wissen schon so lange und viele sind auch, merkt man, schon durchaus achtsam, wenn sie durch die Supermärkte gehen. Trotzdem diese Zahl. Wie kann das sein?
Mich wundert es, dass noch nichts, dass so wenig passiert ist auf diesem Gebiet, aber mich wundert ehrlich gesagt diese Zahl nicht, weil ich mich jedes Mal beispielsweise, wenn ich einen USB-Stick kaufe, darüber wundere, warum dieser USB-Stick in einer Plastikverpackung ist, die 10-mal so groß ist wie dieses kleine Gerät selber. Und dann frage ich mich, warum gibt es diese Verpackungen überhaupt noch?
Und in anderen Fällen, also wenn Sie einkaufen gehen, Lebensmittel, dass man sich natürlich schon noch fragen kann, es gibt immer noch Eingeschweißte in Plastik. Eingeschweißte Gurken.
Ja, genau.
Brauchen wir nicht.
Also das finde ich auch jetzt an dieser Berichterstattung. Es ist gut, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. In den Schlagzeilen wird jetzt viel auf die Verbraucher gezielt. 59% oder so dieses Müllberges entfällt auf die Verbraucher.
Ja, 47%.
Oder 47%, also fast die Hälfte. Mhm. Aber da muss man ganz klar sagen, Verbraucher kaufen das und manchmal können sie auch nur das kaufen, was ihnen angeboten wird. Und nicht immer ist das Ausweichen auf unverpackte Lösungen überhaupt möglich. Manchmal, weil es die Läden überhaupt nicht vor der Tür gibt, aber auch manchmal, wie bei dem USB-Stick, um nochmal dieses Beispiel zu bemühen, weil es den einfach nur so gibt.
Mhm. Also würden Sie sagen, das ist einfach eine Sache, die in den Unternehmen geändert werden muss, dass unsere Angebote anders aussehen, dass da der Schwerpunkt liegt und gar nicht so sehr bei uns Verbrauchern?
Ja, also so.
Es muss schon beides sein.
Genau, es muss beides sein. Also ich sozusagen das so zu formulieren, dass die Verbraucher jetzt aus der Verantwortung sind, das wäre natürlich problematisch. Selbstverständlich muss jeder und jede sich Gedanken darüber machen und das tue ich selber auch. Aber in politischen Diskussionen ist das Abzielen auf die einzelnen Entscheidungen von Endverbrauchern manchmal eben auch eine Ablenkungsdiskussion.
Aber ich finde schon, dass es erstaunlich ist, also zumindest hätte ich gedacht, dass es was nützt, wenn zum Beispiel keine Plastiktüten mehr einfach rausgegeben werden, sondern wenn man sie kaufen muss und dass man dann schon tatsächlich eher eine mitbringt oder einen Jutebeutel verwendet, also so kleine Stellschrauben, hätte ich gedacht, müssten eigentlich schon was helfen. Insofern hat mich die Zahl wirklich überrascht. Aber andererseits, wenn ich jetzt doch ganz privat mal auf mich gucke, zum Beispiel war ich auf Reisen am Wochenende und natürlich habe ich mir einen Kaffee to go gekauft und natürlich habe ich damit auch einen Plastikdeckel nachher weggeworfen, wo ich dachte, das hätte es jetzt eigentlich nicht gebraucht.
Ja.
Schon schwer, sich umzustellen.
Ja, es ist schwer, sich umzustellen und die Angebote liegen halt auch am Weg. Also es gibt halt auch an jeder Ecke den Kaffee to go zu kaufen. Das ist ja eine Situation, die war vor 15 Jahren auch noch anders.
Richtig. Und dann immer so die eigene Tasse im Rucksack zu haben. Also ja.
Ja, ich fahre jetzt gleich für 2 Tage nach Frankfurt am Main und habe meinen Becher auch vergessen.
Okay. Also Sie könnten noch was tun. Sie können hier in Deutschland vom Kulturbecher mitnehmen.
Vielleicht. Ah, wunderbar. Ich bin aus dem Schneider.
Hier zu Gast im Studio Theresa Koloma-Beck, Professorin für Soziologie der Globalisierung. Und ich habe es ganz zu Anfang der Sendung gesagt, dass Sie eben sich sehr für die Zivilisten in bewaffneten Konflikten interessieren, also für die Menschen, wie die den Alltag dann auch bewältigen. Und Sie haben in Kabul geforscht und haben da eigentlich, wie Sie sagen, die Globalisierung unter Laborbedingungen in Augenschein nehmen können. Mhm. Was bedeutete das?
Ja, für mich ist selber interessant, sozusagen diese Bewegung von der Forschung zum Bürgerkrieg, was so ein ganz klassisches Forschungsfeld ist, hin zur Forschung zur Globalisierung. Das hat was damit zu tun, dass wenn man an solchen Orten ist, wie zum Beispiel Kabul, wo es eine internationale sogenannte humanitäre Intervention ja gibt seit 2001, man tatsächlich sowas wie Weltgesellschaft im Kleinen angucken kann. Also die Weltbevölkerung in ihrer Verschiedenheit ist dort auf sehr kleinem Raum versammelt. Es gibt Akteure, die treten im Namen Namen der Menschheit auf, also die Akteure der Intervention, die humanitären Akteure, mit dem Anspruch, bestimmte Werte, Normen, Ideale umzusetzen, nach diesen Idealen die Politik zu transformieren. Und es gibt einen lokalen Kontext, der seine ganz eigenen Ideen hat.
Das heißt, wenn Sie diese Gesellschaft dort analysieren, können Sie dann auf Schlüsse kommen, die sich transformieren oder die sich auch anwenden lassen auf größere Gesellschaften oder größere Zusammenhänge.
Ja, also mein Eindruck ist, dass man tatsächlich dort sehen kann, was Zusammenleben unter den Bedingungen von Diversität bedeutet.
Gut, darüber könnten wir jetzt eine weitere Sendung, eine weitere Stunde lang sprechen. Mhm. Aber für diese Stunde danke ich Ihnen. Schön, dass Sie hier waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Kommen Sie wieder. Theresa Coloma-Beck, Soziologin in München.